Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind diese Woche ein kleines bisschen spät dran. Dafür entschuldige ich mich, das war hauptsächlich mein Fehler. Schwierige Woche, aber ihr kennt es vor Weihnachten. Entschuldigung geht natürlich auch raus an Oscar. Hallo Oscar, schöne Grüße nach Clermont.
Ja, schöne Grüße nach Berlin. Hertha gewinnt 3-1. Im Derby ist Halbzeit. Marc könnte glücklicher nicht sein, dementsprechend verzeihen wir ihm ja den Termin, die stressige Woche, denn es ist jetzt ja Freitag, das Wochenende steht vor der Türe und wir freuen uns darauf, euch ein bisschen Rugby auf die Ohren zu bringen.
Ja, und wir haben tatsächlich vielleicht eine Sache mit der, oder eine sehr positive Nachricht, mit der wir anfangen können, denn Maxime Oldmann, deutscher Nationalspieler, verlängert seinen Vertrag bei DAX bis 2027. Bleibt der Pro de Deux und dem französischen Rugby also erhalten. Erstmal eine positive Sache und sehr verdiente Vertragsverlängerung.
Herzlichen Glückwunsch, auch von uns.
Ja, und meine, wie gesagt, er also hat ja diese Saison schon den ein oder anderen Stern in der Midi-Olympique eingefahren. Kann man also wirklich nicht sagen, dass das nicht wohl verdient gewesen wäre. Ansonsten auch Dinge, die durchaus wohlverdient sind.
Entschuldigung. Nee, alles gut. Mach du weiter. Latenz wieder hier, Internet.
Dinge, die durchaus auch nicht unverdient sind. Aber ich habe schlechtere Nachrichten für alle Fans von Stade Français und Paris, von Stade Français Paris und der französischen Nationalmannschaft der letzten, 10 Jahre, 15 Jahre, schon ein bisschen her. Pascal Papé hat seinen Job verloren. Naja, nicht verloren, er wurde wegbefördert. Aber.
Er ist jetzt immerhin Sportdirektor und nicht mehr Trainer. Also.
Ja. Ja, also er war ja vorher schon Sportdirektor, wurde dann nach der schwierigen sportlichen Situation hat er den Trainerposten übernommen und wurde dann jetzt wieder aufgrund der schwierigen sportlichen Situation wieder zurückbefördert. Ist jetzt nicht ganz unverdient, wenn wir ehrlich sind. Bourgoin, die Saison echt enttäuschend, haben ja zuletzt 46-0 verloren in Rouen.
Ziemlich deutlich auf jeden Fall.
Ja, das ist schon nicht doll, was sie aktuell abliefern. 11. nur in der Tabelle, das ist schon ein bisschen mau, wenn man ehrlich ist.
Zumal sie ja, glaube ich, auch ein Budget haben, was höher ist als das manches Pro-Deux-Teams. Jetzt sind sie auch in Vorort von Lyon, dementsprechend ist alles auch ein bisschen teurer, nehme ich an. Aber zu sagen, sie spielen unter den Erwartungen, ist wahrscheinlich schon untertrieben. Ich glaube, Ziel war ganz klar Aufstieg.
Ja, oder schon seit Jahren auch. Ja. Muss aller Fairness sagen. Trainerstab ist nicht so schlecht, was jetzt noch übrig bleibt. Also der eine, der mir nicht so viel sagt, ist der Stürmercoach Aurélien Diotalevi. Mein Italienisch ist nicht gut, ich vermute, das ist Italienisch, was in der Region durchaus Sinn ergibt, ist in der Nähe der italienischen Grenze. Aber mit Davida Tub, der Gedränge und Rugtrainer ist, haben sie, glaube ich, einen ganz guten. Und Gabi Lovobalavu kennen wir ja auch aus Premiership und Top 14, unter anderem lange bei La Rochelle gespielt. Und den Leicester Tigers, auch das als Mannschaft, als Angriffscoach und Hintermannschaftstrainer, durchaus eine solide Besetzung. Genau, da kann man nichts sagen. Und er ist nicht der Einzige, der seinen Job aufgeben musste. Frédéric Urruti war der Hintermannschaftscoach von Mont-de-Marsan. Auch er muss aufgrund der aktuellen Situation der Schwarz-Gelben seinen Verein verlassen oder seinen Posten verlassen. Noch ist dort allerdings kein Nachfolger benannt. Ansonsten.
Aber man muss eigentlich sagen, wir sind jetzt schon 6 Monate in der Saison. Und die Trainerentlassungen waren bis jetzt relativ entspannt. Also es war, man hat schon mal anderes erlebt oder man ist auch möglicherweise aus anderen Sportarten ganz anderes gewöhnt. Also wenn ich jetzt überlege, wenn man alle drei Profiligen zusammenzählt, dann war es nicht mal eine Handvoll an Trainerentlassungen.
Ja, ich meine, ich glaube auch der Punkt ist, dass viele Mannschaften, ob es jetzt in Montpellier ist, ob es La Rochelle ist, viele Teams bei denen es knirscht. Ich meine, La Rochelle ist, glaube ich, so ein Team, bei dem man seit 2-3 Jahren sagt, das läuft nicht, es knirscht. Aber sie sind Tabellendritter. Wirklich meckern kann man nicht.
Er soll als Tabellendritter seinen Trainer zu entlassen, das wäre also ja, höchst verwunderlich, sagen wir mal so.
Ja, ich meine auch, Stuart Lancaster ist ja so der Nächste, bei dem man sagt, das wackelt schon arg. Auch die sind Tabellenachter. Ja, mit.
Aber glaubst du, dass es wirklich so wackelt, wie Leute immer sagen? Und glaubst du nicht, dass der intern eigentlich viel, viel mehr gestützt wird, als man so manchem französischen Medium lesen darf?
Ich glaube schon. Aber ich glaube, also ich denke, es wird auch von außen viel mehr darüber diskutiert, weil letzten Endes Racing ist ein Verein, also mal einem natürlich mit einem sehr gehobenen Anspruch, aber natürlich auch ein Verein, der gerne gehasst wird. Und daher ist es sicherlich fair zu sagen, dass da ein bisschen kritischer berichtet wird als bei anderen Vereinen. Ich glaube auch, dass er durchaus ein Spieler ist, der ein Trainer ist, der viel Vertrauen hat, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er viele Spieler hat, die durchaus mehr hätten leisten können. Ob es jetzt ein Owen Farrell ist, zum Beispiel. Die Kritik an Joshua Tuisova ist nicht ganz nachvollziehbar, nachdem er ja letztes Jahr verletzt nur 2 Spiele gemacht hat. Aber
ja, und auch, glaube ich, seinen Sohn verloren hat. Ne? Also aber nach dem World Cup dann auch erstmal in Fidschi. Ja. Aber da gab es wirklich Wichtigeres, als irgendwie Rugby zu spielen.
Ja. Von daher wird sich daran messen lassen müssen, wie es am Ende der Saison ausgeht. Wenn sie zum allerersten Mal die Playoffs verpassen, dann bin ich mir sicher, dass es wackelt. Aber Stand jetzt, glaube ich, ist es nicht akut.
Es ist auch noch zu früh, glaube ich, generell, weil wenn man sich auch die anderen Rugby-Ligen anschaut, bis auf Munster, ist eigentlich kein prominentes Team dabei, was seinen Trainer ausgeworfen hat. Und Munster, also wir finden ja auch irgendwie wirklich niemanden, der es irgendwie machen könnte auf die Schnelle. Wir haben immer noch keinen neuen Headcoach oder Manager benannt. Wobei ich da auch irgendwie mir vorstellen könnte, dass das dann zur nächsten Saison Jeremy Davidson wird. Ehemaliger irischer Nationalspieler, britischen Irish Line, der ja seinen Vertrag in Castres nicht verlängert bekommen hat, aber natürlich noch bis zum Ende der Saison bleiben würde. Das wäre so eine Personalie, die ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten ist auch das ein kompliziertes Thema.
Ja. Also das ist immer auch mal so eine Sache, über die wir immer mal wieder geredet haben. Es bringt nur was, seinen Trainer zu entlassen, wenn man eine Alternative hat und eine echte Alternative hat. Und das ist gerade in Frankreich aktuell ja nicht wirklich die Situation. Aktuell ist es ja das Karussell. Es gibt einen Trainer mit Patrice Collazot, der, sagen wir mal anderthalb, je nachdem, wer den Carcassonne-Job übernimmt, aber gibt es anderthalb Trainer, die Top 14 trainieren könnten oder bis
schon
in der Vergangenheit gemacht haben. Ja. Ja. Und keinen Job haben und einer wird entlassen, dieser Mann kriegt den Job und geht von vorne los. Ne? Daher glaube ich auch nicht.
Es ist halt nicht so wie im Fußball, dass man immer einen Bruno Labbadia oder einen Felix Magath oder sowas hat oder einen Armin Fee, den man dann einfach immer wieder irgendwie verpflichten kann und dann nach 6 Monaten wieder rausschmeißen kann. Solche Journeyman-Trainer gibt es im Rugby eigentlich gar nicht. Also ich wüsste nicht ein Beispiel.
Nee, und der Unterschied, ich glaube, also erstmal kann man natürlich sowieso anbringen, dass dieser Trainerwechsel innerhalb der Saison auch im Fußball letzten Endes in den allermeisten Fällen wirkungslos bleiben. Abgesehen von einem kurzfristigen Boost, aber mittelfristig verändert sich da in der durchschnittlichen Punkteausbeute relativ wenig. Die andere Sache ist natürlich auch, dass im Rugby der Clubsport einen ganz anderen Stellenwert hat als im Fußball. Ja, wenn du als Fußballtrainer die Wahl hast, wo gehst du denn hin? Trainierst du England oder trainierst du Chelsea, trainierst du Manchester City, trainierst du FC Bayern, wo du doch das ein oder andere Millionchen mehr bekommst an Gehalt. Und im Rugby ist das natürlich in vielen Fällen, gerade bei nicht-französischen Trainern, oftmals schon so, dass die Nationalteams das Nonplusultra sind. Ich meine,
haben wir ja in Euna gesehen. Jetzt
auch wieder gesehen. Ja. Wie viel kriegst du als bei der Rugby Football Union als Bonus und wie viel Geld haben die Premiership-Vereine zur Verfügung? Ne? Naja. Vielleicht, wo wir beim Thema Geld sind, Flip van der Merwe, 37-jähriger Südafrikaner, hat erst vor ein paar Monaten seine Sportfunktionärkarriere begonnen und die ist jetzt auch schon vorläufig erstmal wieder vorbei, hat Biarritz Olympique wieder verlassen.
Warum? Erklär uns warum.
Es ist ein bisschen vage, ist es, weil er letzten Endes sagt, aufgrund Entscheidungen und Strategieentscheidungen, die nicht mit seiner persönlichen Philosophie vereinbar wären. Aber ich muss ganz offen sagen, dass wir bis jetzt nicht allzu viel aus Biarritz mitgekriegt haben. Also was da hinter den Kulissen... Die sind ja auch noch nicht lange im Amt.
Und sportlich läuft es ja sehr gut. Also überraschend sehr gut.
Kann mir halt höchstens vorstellen, dass das, was... dass man doch in alte Muster verfällt und sagt, wir setzen viel auf eine Karte für einen Aufstieg und bauen auf das TV-Geld, das dazukommt. Aber das ist das Einzige, das ist pure Spekulation. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil damit sind sie schon ein paar Mal auf die Fresse gefallen. Ebenso wie andere französische Vereine auch. Albi ist es gleich viermal in Folge passiert, naja, dreimal in Folge passiert. Ich kann, aber ansonsten, wie gesagt, also allzu viel ist da noch nicht nach außen gedrungen. Das ist zumindest ein Fortschritt zum vorherigen Management, die ja gefühlt jeden Tag irgendwie in den Zeitungen waren und in den Nachrichten waren, da zumindest ein Fortschritt, aber ansonsten ist da nicht wirklich was nach außen gedrungen.
Ja, ziemlich positiv. Was auch positiv ist, zumindest für euch Zuschauer, für uns Spieler, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Die Spiele für den 22. Dezember, also zwei Tage vor Weihnachten, stehen fest. Es wird einen Doppelspieltag auf Canal Plus geben. Toulouse-Lyon. Doppelspieltag deshalb, wenn ich das richtig verstanden habe, weil erst die Männer, dann die Frauen spielen. Richtig so, Marc?
Genau.
Also genau. Ähnlich zu dem, was wir schon hier in Clermont erlebt haben, mit Clermont gegen Bordeaux, jetzt eben auch Toulouse-Lyon. Wir spielen auch am 22. Dezember, wir spielen auswärts und dann nochmal, glaube ich, am 28. Dezember. Also werden auf jeden Fall entspannte Weihnachtsfeiertage.
Ich hoffe, ihr kriegt aber zumindest ein bisschen
frei. Ich glaube, wir kriegen gar nicht frei. Ja.
Das ist schön. Das ist doch nett.
Ja, wird sehr gut werden. Nee, weil stimmt, wir kriegen gar nicht frei, weil wir haben nämlich jetzt 11 Wochen, beziehungsweise 12 Wochen, jetzt ist ja einer schon vorbei, haben wir also 3 Monate am Stück nur noch Spiele. Ohne Pause, ohne Wochenende Pause. Ja, das wird ein richtig guter Block werden. Danach weißt du, was du gemacht hast.
Ich drück die Daumen, dass du gut durchkommst und vielleicht trotzdem die ein oder andere Scheibe Raclette-Käse abkriegst. Sind wir mal ehrlich, Rugby ist schön und gut, aber ist das Leben ohne Raclette-Käse wirklich lebenswert? Ich weiß es nicht.
Raclette bei dir Weihnachten oder zu Neujahr? Oder einfach jeden Sonntag oder Samstag?
Raclette-Saison läuft seit ein paar Wochen. Da
kommt der Franzose aus dir heraus.
Ich habe heute erst wieder das Video gesehen. In der Studienzeit hatte man das Nudelsoßen-Paradoxon. Du hast hier Nudeln und Soße gemacht und da sind Nudeln übrig geblieben und hast dann nochmal Soße nachgemacht und dann musstest du nochmal Nudeln nachmachen, weil du zu viel Soße hattest. Dann musst du wieder Soße nachmachen. Und so weiter geht's mit Käse. Aktuell habe ich das gleiche mit Käse. Aber mal schauen. Also ich habe ja auch noch einen Geburtstag vor Weihnachten. Das heißt, da wird es Raclette geben. An Weihnachten wird es Raclette geben. 2 oder 3 Mal. Und dann zu Silvester. Und dann im Januar sicherlich nochmal 2 Mal.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir schweifen über Essen ab. Aber das muss kurz sein. Französische Kultur, das ist ja auch Teil dieses Podcasts. Aber in Deutschland ist Raclette ja wirklich so ein Ding, das isst man ein oder zweimal im Jahr. In Frankreich habe ich das Gefühl, sobald es früher dunkel wird, ist Raclette-Saison, ja, so ab Anfang Herbst. Und ich habe das in Paris mitbekommen, weil ich damals von einem Kommilitonen dann auch zum Raclette-Essen eingeladen wurde. Und dann hat man ja so die deutschen Vorstellungen und weiß nicht so wirklich, sagt man zu. Und dann geht man da hin und dann merkt man, boah, das schmeckt ja richtig lecker. Und dann ist man, ja, das war unglaublich. Vor allen Dingen, dann vielleicht auch eine oder andere Flasche Rotwein dann auf dem Tisch steht. Das passt schon sehr gut zusammen. Und so seit diesem Tag kann ich ja nur sagen, Raclette, das ist ein gutes Ding. Das sollte man ausprobieren. Ja. Manu, vielen lieben Dank für die Einladung damals. Ich wurde ein bisschen mehr französisch.
Es ist auch wirklich herrlich. Und es ist eine Aktivität, ne, also wie sagen die Franzosen ja auch, on fait une raclette, wir machen ein Raclette und nicht wir essen Raclette, wir gehen Raclette essen oder wie auch immer. Nein, wir machen das, wir zelebrieren das und wir... Essen ist ein essentieller, Entschuldigung, ein essentieller Teil der französischen Kultur und es ist auch im Rugby schon vorgekommen, dass aufgrund dessen der ein oder andere ausländische Trainer weggestreikt wurde, weil er das Croissant verboten hat. Und daher, es hängt alles immer ein bisschen zusammen. Ja?
Aber das ist übrigens eine wahre Begebenheit. Das hat sich Marc nicht ausgedacht.
Ja, du, aber ich finde Raclette herrlich. Braucht auch nichts. Ich weiß, die Franzosen essen ja oft, oder viele Franzosen essen ja wirklich nur Käse und Kartoffeln und so ein bisschen Salat oder so. Da bin ich nicht. Also ich mache mir gerne noch Speck dazu und vielleicht noch ein paar Röstzwiebeln und ein bisschen Brot. Aber ansonsten brauche ich dazu auch nicht mehr. Ich finde nicht, dass es da so viel Kreativität braucht. Raclette-Käse ist perfekt, wie er ist. Warum wollen wir den Geschmack denn überdecken? Sehe ich gar nicht ein.
Hier hast du den französische Einbürgerungsurkunde. Du hast es bestanden. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Bin ja ein bisschen stolz drauf.
Vom Raclette zur Top 14 war ja die einzige Profiliga der Männer, die gespielt hat. Die Pro de Deux, die National Deux, alle noch im Urlaub gewesen. Die haben ja einen anderen Rhythmus, etwas anderen Rhythmus als wir in der Top 14. Die Top 14 richtet sich ja sozusagen nach den International Windows. Also du hast ja dann Six Nations, Autumn Series und was weiß ich. Und dementsprechend ist es unser Urlaub. Das heißt, wir haben dann Urlaub, wenn die Nationalspieler eben spielen und keinen Urlaub haben. Deswegen ja auch immer Diskussion, dass die französischen Nationalspieler eigentlich nie Urlaub haben, weil die sind da andauernd unterwegs. Und in der Pro de Deux hast du halt alle 4 Wochen immer eine Woche frei. Alle 4 Wochen eine Woche. Also das ist perfekt. Bei uns ist es nicht so, deswegen wir die einzigen, die gespielt haben. Es war alles in allem, denke ich, ein guter Spieltag. Natürlich etwas unterschiedliche Teams, weil wie eben erwähnt, eben noch viele Topspieler mit der Nationalmannschaft unterwegs waren. Es gab aber nicht weniger Skandale und da fangen wir vielleicht mal mit dem Spiel der Woche an, dem Topspiel, und zwar wann gegen Bordeaux. 29-37 gewinnt Bordeaux auswärts in Wann. Und jetzt könnte man sagen, unüberraschend. Aber so leicht ist es nämlich nicht. Denn Wann hat die ersten 37 Minuten gespielt wie die All Blacks in ihrer Prime. Wirklich 29-0 haben Bordeaux, also es war unglaublich, wenn man sich gedacht, was ist denn hier los? Bordeaux wie ausgewechselt, Wann übermäßig, hat das Gefühl gehabt, das war so ein moderiertes Training eigentlich nur. Und dann gehen sie in die Halbzeit und es passiert einfach gar nichts mehr auf Seiten der Bretonen und Bordeaux kommt zurück. Natürlich toller Aufholkampf, tolle Jagd, aber super, super bitter. Erik hat wieder gestartet, hat 60 Minuten knapp gespielt, bisschen weniger, wieder ein gutes Spiel gemacht. Aber es hat halt nicht gereicht und es ist wieder so ärgerlich, weil man sich denkt, wie kann man eigentlich so eine Führung aus der Hand geben? Nicht, dass mir das noch nie passiert wäre. Mit Brief ja ähnlich in der Situation wie Wann gewesen. Das ist leider, was gegen absolute Top-Teams passieren kann. Der Trainer von Wann hat aber einen Grund gefunden. Marc, bitte, was ist passiert? Großer Skandal, große Aufregung.
Es ist natürlich nicht so, dass Wann dieses Spiel auf natürlichem Wege verloren hat, weil Bordeaux eine bessere Mannschaft ist. Einfach ist es ja nicht. Alle? Denn wenn Wann verliert, dann nur aufgrund einer Verschwörung des französischen Schiedsrichterteams. Nur weil sich alle Schiedsrichter gegen Wann verschworen haben, die nicht wollen, dass die kleinen Teams aus der Bretagne sich oben etablieren, hat Bordeaux gewonnen. Denn jede Entscheidung ist gegen Wann gefällt worden. So zumindest Jean-Noël Spitzer, der natürlich, was natürlich nicht allzu gut angekommen ist. Der Verein und Spitzer selbst mit der typischen, was ist das neue Wort dafür, Non-Pology,
habe ich auch.
Leid, wenn sich
es ist eine Apology, eine Entschuldigung, die man machen muss, aber die gar nicht so gemeint ist. Einfach so als marketingmäßig sich einfach mal entschuldigen. Shitstorm, es gibt einen Shitstorm, also mal entschuldigen. So mäßig. Routinemäßig,
ja. Es tut uns leid, wenn wir damit Gefühle verletzt haben. Ja. habt ihr. Und das relativ offensichtlich und absehbar. Aber es ist die Professionalität einer ganzen Profession in Abstrich oder in Abrede zu stellen, ist schon, viel mehr kannst du fast nicht machen. Ne, ist schon, vor allem, weil es halt auch einfach, es ist halt einfach Unsinn.
Aber ich will schon relativieren, es ist natürlich auch viel Emotionen dabei gewesen, es war kurz nach dem Spiel.
Ja. Aber ich finde, das ist nicht immer eine Entschuldigung.
Ja, das lernt man ja schon in der U8 hier in Deutschland. Was haben wir immer gesagt bekommen? Irgendwie, der Schiedsrichter hat immer recht. Und in Deutschland sind die Schiris echt nicht gut. Also ich habe mal letztens wieder ein Bundesligaspiel gesehen, da war ich also geschockt. Ja, das ist schon fast eine Untertreibung.
Aber weißt du, du kannst über vieles reden. Du kannst über eine Entscheidung reden, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber strittig und ja. Aber du kannst nicht darüber reden, wenn du eine 29-0-Führung verspielst und eine zweite Halbzeit 37-0 verlierst. Das ist nicht die Schuld des Schiris. Das kannst du mir nicht erzählen.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu harsch, aber das ist, wie gesagt, wenn es 3 Punkte Unterschied sind und der Schiedsrichter eine kontroverse Penalty-Entscheidung gepfiffen hat, wo du denkst, wenn wir da nochmal ein Penalty gekriegt hätten oder wenn die da nicht den Penalty gekriegt hätten, ja, vielleicht, ne, könnte man drüber diskutieren. Aber nicht, wenn du 37 Punkte unbeantwortet in einer Halbzeit kassierst.
Das war noch zu Hause, ne?
Selber andere Fragen ja, dann musst du dir schon echt andere Fragen stellen. Das andere Thema, die Reservisten der Nationalmannschaft durften nicht in der Top 14 spielen. Einer, der ja kein Reservist mehr war, war Mathieu Jalibert, der gestartet hat. Hat ganze, 7 oder 15 Minuten gespielt, bevor er sich verletzt hat. Ohne jetzt drauf rumreiten zu wollen, mir ist nur ein Zitat gefallen von einem ehemaligen französischen Nationalspieler, Lucien Mias, der im Kontext seiner Nichtberufung in die Nationalmannschaft gefallen ist. Du bist der beste Spieler von uns, aber ohne dich sind wir besser. Das Zlatan Ibrahimovic-Paradoxon, wie ich es gerne nenne. Ich bin mal wirklich gespannt, weil er ist ein fantastischer Spieler, aber sind wir mal ehrlich, so abhängig wie Bordeaux in den vergangenen Jahren von Mathieu Jalibert war, weiß ich nicht, ob das eine gesunde mittelfristige Strategie ist. Und offensichtlich funktioniert es ja auch ohne ihn.
Ja, aber also ich finde, muss schon sagen, dass aktuell ziemlich viel auf ihm rumgeritten wird. Generell die ganze Debatte finde ich ein bisschen übertrieben. Lass den Mann in Ruhe, also wir wissen alle nicht genau, was da vorgefallen ist. Ist ja auch in Ordnung, dass man sagt, okay, ich bin mit der und der Entscheidung des Coaches nicht zufrieden und dann eben seine Schlüsse zieht. Aber ich muss schon sagen, dass, also wenn ich mir so die Berichterstattung anschaue, auch die vor dem, sag ich mal, vor dem Spiel die Berichterstattung, dass mir da so ein bisschen zu sehr auf einer Person rumgehackt wird und eigentlich auch so seine ganze, was er geleistet hat in seiner Karriere, so in Abrede gestellt wird. Als wäre eigentlich doch nie so gut gewesen. Aber die gleichen Leute haben halt vor einem Jahr oder 2 Jahren ihn gepriesen wie den Messias. Er hat ja die WM gespielt, Entermark verletzt gewesen, hat da viel Lob abbekommen. Und jetzt, ja, 8 Monate danach ist er irgendwie ein Blinder, der 2 linke Füße hat und 2 linke Hände den Ball nicht passen kann. Also das ist mal wieder so ein bisschen aus Spielersicht ein bisschen übertrieben, weil er ist ein verdammt guter Zehner, ist einer der besten Zehner der Liga. Aber wenn der Trainer entscheidet, dass er nicht ins Spielsystem passt, nicht ins Team passt, dann ist es genauso richtig, wie dass er ein guter Spieler ist. Und das kann man auch einfach mal so benennen, ohne andauernd auf der Person rumzuhacken. Also das finde ich manchmal echt übertrieben. Also, aber, ja.
Also ist fair, dass es ein kleines bisschen Nachtreten von meiner Seite ist. Vollkommen fair, gehe ich mit. Ich würde überhaupt nicht in Abrede stellen wollen, dass er ein fantastischer Zehner ist. Er macht auch in vielen Spielen, in denen er spielt, macht er richtig viel Spaß. Er hat einen beeindruckenden Fuß oder einen beeindruckenden Kick vom Tee, 50, 55 Meter, vollkommen problemlos. Ich habe nur, oder der Eindruck verschärft sich in den letzten Monaten, dass er ein Spieler zu sein scheint, der sich selbst vor das Team stellt und Sicherlich ist es auch immer eine gewisse Frage der Berichterstattung und wie sie durchgeführt wird. Aber er hat sich in den letzten Monaten nicht beliebt gemacht.
Ja, das, also da stimme ich zu, auch dass er den Vertrag angeblich, das weiß man ja auch nicht, aber dass er den diesen große Vertragsverlängerung bei Bordeaux angeblich 1 Million Euro abgelehnt hat, das Ganze gleich zweimal, sind natürlich Dinge, die ja dem einen oder anderen Fan sauer aufstoßen können, verständlicherweise. Ich an seiner Stelle hätte den Vertrag angenommen, wäre damit zufrieden gewesen. Jetzt habe ich vielleicht aber auch leicht reden, weil so einen Vertrag habe ich nämlich noch nie angeboten bekommen. Aber ja, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Das war jetzt nicht alles nur auch super, so von der Kommunikation her. Wobei er ja bestreitet, dieses Angebot bekommen zu haben. Das muss man ja auch in dem Kontext sagen, ne?
Ja. Wer weiß, am Ende des Tages. Vielleicht, wo wir am Ende des Tages sind, eine kleine Medienberichterstattung natürlich auch. Es ist das erste Mal, dass der Trainerstab von Wann öffentlich über die tabellarische Situation gesprochen haben. Die natürlich nicht prickelnd, wobei ich sagen würde, so schlecht wie, oder ist, sie sind natürlich dabei letzter mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, 7 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber sind auch nicht die einzigen da unten und es kann schnell gehen, wie wir Montpellier gesehen haben, das kann dann auch nach oben gehen. Ja, aber vielleicht das erste Mal, oder vielleicht nur mal als Info, das erste Mal, dass sie über die tabellarische Situation gesprochen haben. Belassen wir es mal dabei. Vor ihnen auf dem Tabellenplatz die Section Paloise 30-3 in Montpellier verloren. Herausragender Leo Colli, aber eine etwas überraschend maue Saison. Ich fand gar nicht, dass Pro die Saison so schlecht waren.
Ich auch nicht. Ich fand sie immer nur ziemlich unkonstant. Also sie haben gegen uns mit 50 Punkten verloren und am Wochenende danach zu Hause mit wieder 50 Punkten, aber auf ihrer Seite gewonnen. Was mir aber auch auffällt, ist, dass es ziemlich überraschend eindeutig war. Also es war ziemlich klar. Wenn man das Ergebnis sieht, dann hat man das Gefühl, das war praktisch kein Spiel. Also es war, Montpellier gewinnt jetzt. So. Und es gab kein Aufbäumen, es gab keine Revolte, wie man das so im Französischen sagt, dass man einfach nochmal versucht, irgendwas, war einfach nichts da. Also du hast 30-3 verloren. So, die Koffer sind voll, ab nach Hause, ein Flieger oder ein Bus, wie auch immer. Aber man konnte eben nichts mitnehmen.
Jetzt haben natürlich mit Emilien Gailleton und Theo Hattie-Sogbe zwei, wie man mal sagt, X-Faktor-Spieler gefehlt. Aber das kann halt in der Top 14 auch keine Ausrede mehr sein. Dafür sind die durchaus realistisch gesteckten Ziele mindestens Top 8 auch einfach zu ambitioniert, um sowas als Ausrede gelten zu lassen. Ich persönlich.
Also ich bin schon der Meinung, dass man jetzt, man muss nicht in Montpellier auswärts gewinnen als Po, muss man nicht, aber man sollte sich, und das ist ja schwierig, das ist ja auch bei uns nicht anders, man sollte sich versuchen, auswärts anders zu präsentieren. Also wir haben ja auswärts immer mit 40 Punkten verloren, ob es in Toulouse ist, in Paris ist, ob es in Perpignan gewesen ist, wir haben immer hoch verloren, und um jetzt vielleicht auf den Tabellennächsten Lyon zu kommen, haben es geschafft, eben das erste Mal auswärts zu gewinnen. Also Clermont hat mit 22-30 gegen Lyon gewonnen. Also Lyon 22, Clermont 30. Ist das erste Mal die Saison, dass wir überhaupt Auswärtspunkte holen. Im gleichen Atemzug ist es aber auch die dritte Niederlage von Lyon in Folge, die jetzt eben auf dem 12. Platz liegen mit 18 Punkten. Fairerweise muss man aber auch eben sagen, Lyon einige Verletzte, Lyon ebenfalls einige X-Faktor-Spieler gehabt, die nicht da waren, ja. Radrara, Ninjashvili. Also da gab es also den einen oder anderen, der gefehlt hat. Praktisch Kuyu hat alleine das Spiel gemacht, weil das ein bisschen das Gefühl, er ist wie Haaland. Unglaublicher Spieler, hat zwei Versuche gelegt, eine gelbe Karte bekommen und dann noch einen Versuch eingeleitet. Aber sonst war eben nicht viel da. Gerade bei den Stürmern haben wir unglaublich dominiert. Die Gedränge, die Mauls.
Und das hat am Ende des Tages auch diesen Sieg gebracht. Und ich habe das Spiel nicht gespielt, aber was ich so unglaublich fand, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast oder ob man das in der Zusammenfassung sieht, wie die Supporter abgegangen sind. Also ich hatte das Gefühl, wir sind auf dem Heimspiel. Es waren keine Minusgrade, aber es waren 4-5 Grad, es war schon kalt. Aber die Leute da, also im Auswärtsblock, oberkörperfrei, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ich habe mich gefühlt wie im Fußballstadion. Und als wir dann nach dem Spiel dann zu dieser Kurve gegangen sind und gefeiert haben mit den Auswärtsfans, was ich halt noch nie gemacht habe, das war irgendwie, obwohl ich nicht gespielt habe, war es irgendwie einfach so ein richtig krasses Glücksgefühl, was ich so noch nie kannte. So ein Auswärtssieg feiern mit Verrückten, die alle dahin gereist sind, irgendwie in der Kälte oberkörperfrei da rumtrommeln wie die Verrückten. Es war wirklich ein super Gefühl. Und auch als wir dann zum Bus gekommen sind, nach den Duschen etc., nach Media etc., die immer noch da standen und auf uns gewartet haben und wir praktisch von Security da durchgeführt worden mussten, es war unglaublich. Also große Klasse da an unsere Fans. Und ich habe so das erste Mal nachvollziehen können, wie das ist für Fußballer, wie sich das so anfühlt, so einen Auswärtssieg zu feiern. Es war schon echt beeindruckend, wenn man das mal so festhalten kann, hier auch am Podcast.
Oh, ja, auch wirklich ein Verein, der auch für Auswärtssupport bekannt ist. Nicht immer, finde ich wirklich spektakulär. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel von Clermont, das ich gesehen habe, das war 2013 oder so in Toulouse. Das war wirklich fast eine ganze Tribüne nur in Gelb. Und das war wirklich, ja, war krass. Also hat echt...
Halt verrückt im positiven Sinne einfach, ne? So ein bisschen.
Ja.
Also.
Ja, weil Auswärtsfahrten sind im Rugby ja in aller Fairness gar nichts. In Frankreich generell muss man vielleicht auch in Fairness sagen, dass Auswärtsfahrten in Frankreich gar nicht so ein Thema sind. Zum einen, weil Frankreich einfach ein riesiges Land ist. Zum anderen, im Rugby halt einfach nicht etabliert hat, weil da dieses Heimspiele waren immer so ein großes Thema und Auswärtsspiele waren immer so ein bisschen, naja, ne, du gewinnst zu Hause, du verlierst auswärts, Natur der Sache, weiter geht's. Ne, und deswegen waren Auswärtsfahrten lange einfach nicht so ein Thema. Und im Fußball ist es auch so, dass das einfach oft nicht möglich ist und viele Fans es mittlerweile Auswärtsfahrten einfach lassen, weil sie nicht wissen, ob sie ankommen oder nicht, weil sie nicht wissen, ob die Polizei nicht von jetzt auf gleich die Auswärtsfahrt cancelt. Und das ist recht, ist auch im Fußball nicht so üblich, tatsächlich nicht mehr, hat sich das sehr, sehr aufgelöst. Daher, wenn es dann so Vereine wie Clermont, wie La Rochelle, wie Perpignan, die einfach wirklich viele Auswärtsfans mitbringen, ist schon mal was Besonderes. Weil selbst ein Verein wie Bayonne, die ja nun einen sehr fanatischen Heimsupport haben, bringen auswärts auch nur eine Handvoll Fans mit. Außer jetzt mal eine Ausnahme, jetzt mal Paris oder so. Aber das ist nicht viel. Toulon, auch eine kleine Ausnahme. Dort waren sie am Samstag unterwegs. Also mal herzlichen Glückwunsch für den Auswärtssieg, der erste der Saison.
Ja, was ich noch mit dir besprechen wollte, das Stadion, also erstmal zwei Sachen. Was ich verrückt fand, dass das ganze Gebiet, der ja dem Eigentümer von Lyon gehört, also wir waren in einem Hotel praktisch 50 Meter entfernt vom Stadion, ein Top, das hieß irgendwie auch das Rugby Hotel, also es war alles auf Rugby zugeschnitten. Und was ich noch viel, viel krasser fand, ist, dass das Ganze ja einer Event GmbH gehört, also der Verein. Und das hat man auch gemerkt, denn was da für eine Party war nach dem Spiel, obwohl also der Verein eigentlich 3 Spiele in Folge verloren hat, das war unglaublich. Also ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ihr habt verloren. Normalerweise ist man als Fan niedergeschlagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das interessiert die Fans hier gar nicht. Ist einfach Party angesagt. Es war unglaublich. Also da war ich echt überrascht. Also man kann wahrscheinlich mit Fug und Recht behaupten, in Lyon gibt es die beste Party nach dem Spiel. Und was ich auch interessant fand, das weißt du bestimmt besser, als ich ins Stadion gekommen bin, in die Umkleiden runtergelaufen bin, hatte ich das Gefühl, ich bin ein Dachs. Also es war so eine Mischung aus dem alten Stadion und dann hattest du Gegengraden, die sind neu, oder? Also das ist doch nicht alles neu modernisiert, oder?
Na, das Stadion steht unter Denkmalschutz.
Ja, das merkt man auch.
Also da ist nicht viel konnte man nicht mehr machen. Die Sache war aber folgende, dass ja 2013 oder so, oder 2016 war es vielleicht, nee, muss vorher gewesen sein, 13, 14 oder so, hatte Lyon ja noch in einem semi-temporären eigenen Stadion gespielt, das dem Verein gehört hat, in einem Randbezirk. Das waren diese 3 Tribünen, eine Seite noch offen, 12.000 Plätze oder so. Und die Stadt, nachdem ja der Fußballverein ein eigenes Stadion gebaut hat, stand dieses Stadion ja leer. Großes Stadion, denkmalgeschützt, das heißt, du musst es sowieso unterhalten. Und wenn es leer steht, ist es teurer. Also hat die Stadt gesagt, wir zahlen, wir kaufen euch das alte Stadion und das Gelände ab. Und wir zahlen euch über die nächsten 10 Jahre irgendwie 76 Millionen Euro, damit ihr in diesem Stadion spielt. Und wir renovieren das für euch. Also die Stadt hat die Haupttribüne, die Sitze angepasst und ausgetauscht.
Aber kurze Frage, Haupttribüne ist die Tribüne, wo die Umkleiden sind, richtig? Oder ist es die mit den Logen?
Ja, okay. Die haben quasi auf den beiden Seitentribünen haben sie die Sitze erneuert, die Logen erneuert. Und im Kabinentrakt haben sie aber, glaube ich, nicht allzu viel gemacht. Ich glaube, das ging auch gar nicht so sehr. Und auf den beiden Hinterstangentribünen, die ja so diese ikonischen Tribünen dieses Stadions sind, haben sie auch nicht so viel gemacht, außer dass sie dafür große Planen zur Verfügung gestellt haben, um eben mehr abhängen zu können. Also die Tribünen und Sitze nicht Menschen abhängen können. Aber ja, das, was Lyon eben wirklich, wirklich viel macht, ist, dass sie dieses Gelände halt auch einfach zu einem Partygelände gemacht haben. Also da findet im Sommer ein großes Musikfestival statt. Die haben die Bodega erneuert. Also es ist ja ein riesiges Zelt, so wie ich es verstanden habe. Ich war ja selber noch nicht da, leider. Ich war in dem alten Stadion mal.
Ja, also um es euch mal zu erklären, wie es ist. Also du kommst aus dem Hotel, läufst du praktisch durch ein Tor und dann läufst du erstmal nach unten in die Katakomben-Umkleidekabine rein. Ja, dann hast du dann Umkleiden und dann, um aufs Feld zu kommen, musst du wieder hochlaufen. Dann musst du erst runter und dann wieder hoch. Das ist relativ interessant. Also das ist so ein bisschen wie in Bordeaux, wenn man sich das vorstellen kann. So ein Gang, aber der ist nicht ganz so lang. Ja, in Bordeaux läuft man ja Kilometer weit so durch die Sahara, bis man dann in seine Kabine gekommen ist. In Lyon ist das alles ein bisschen schneller, dafür steiler. Und dann kommt man eben aus diesem Kabinentrakt raus. Und es war eben auch für uns so, um essen zu gehen, also zum einfach mal danach im Spiel, als Spieler hat man ja so einen Empfang, man isst etwas und dann ab in Bus, muss man aber auch durch das Bodega von den normalen Supportern halt durch. Also du, und das ist praktisch ein riesiges Außenzelt, dann geht's weiter, dann geht's Zeltinnere, was dann in verschiedene Abteile eingeteilt ist, also für Spieler gibt's einen kleinen Bereich, dann eben für Business-Partner und so weiter und so fort. Und davor halt eine riesige Tanzfläche, die wie gesagt so voll war, dass wir es alle nicht fassen konnten. Die Leute haben abgefeiert ohne Ende, dass der Verein verloren hat zu Hause, das war komplett egal. Lauter junge Leute, Studenten, Lyon ist ja auch eine Studentenstadt, nehme ich an. Und das Essen war auch fantastisch. Also, ja, ich würde, also wie gesagt, da können, glaube ich, noch sehr, 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 sehr viele Vereine was von lernen. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn der Verein gewinnt, wie dann die Party da abgeht. Also
wie gesagt, ich war ja in dem Stadion, war ich leider noch nicht, steht sehr
große Empfehlung.
Also ich finde auch das Stadion super spannend. Also ich finde, das ist ein super interessantes Stadion, auch vom, weil es halt, es ist halt ein historisches Stadion.
Ja.
Und ich finde es super spannend, fand es super cool. Ich habe so eine Rugby-Änderung, die bei mir irgendwie im Kopf geblieben ist, ist aus der Meistersaison von Perpignan von 2009, dieses Halbfinale zwischen USAP und Stade Français mit Lionel Buxis noch, die gute alte Zeit. Und ich weiß nicht, das fand in diesem Stadion statt, das ist einfach so eine Erinnerung, die bei mir im Kopf geblieben ist, so ein Spiel, das bei mir im Kopf geblieben ist. Was für ein, ist einfach ein ikonisches Stadion, WM 2007 zwischen Neuseeland und Portugal. Diesem Stadion ist einfach alles so. Ja, ist einfach so ein schönes historisches Stadion. Die haben da echt was Cooles draus gemacht und meine, über Lyon kann man als Verein streiten. Man macht ja seine Witze, ne? Da 12 Menschen, die den Verein supporten, diese 19 Leute, die den Challenge Cup Sieg gefeiert haben, in Fairness auf dem Montagnachmittag war halt auch nicht mehr drin, ne? Die Leute müssen ja dann doch arbeiten. Aber ich finde, die haben da was echt Cooles aufgebaut und bin echt, also ich würde mir wünschen, dass sie wieder zumindest in die Top-6-Bereich zurückkommen und nochmal was reißen können. Weil
ja, also für jeden Rugby-Enthusiasten,
nicht mehr da wären.
Ja, also für jeden Rugby-Enthusiasten, denke ich, ist das echt eine Reise wert.
zumal Lyon eine der Städte ist, die aus deutscher Sicht relativ leicht zu erreichen ist. Es gibt ja Direktflüge mit einer spanischen Airline, es gibt Direktflüge mit EasyJet. Ich habe auch mal geguckt, ein Kumpel von mir hat, glaube ich, 29 Euro bezahlt für den Hinflug. Also das ist ja dann teilweise günstiger als mit der Bahn oder hundertprozentig günstiger als mit der Bahn. Kann man also mal machen für ein Spiel rüber. Und Lyon soll ja auch eine schöne Stadt sein. Ist, glaube ich, auch die einzige Stadt mit drei Weinanbaugebieten und mit zwei Flüssen in Frankreich, glaube ich. Er hat also auch Sport und Kultur zu bieten.
Lyon hat auch noch die ganzen alten Römerruinen. Kann man auch empfehlen. Und wie gesagt, aus der Region, du bist innerhalb von einer Dreiviertelstunde bist du in Bourgoin. Du bist innerhalb von einer Dreiviertelstunde bist du in Vienne. Du kommst einfach nach Bourg-en-Bresse. Du kommst im Zweifelsfall auch nach Oyonnax.
Heißt, du auch nach Clermont, wenn man möchte. Wochenende. Das war ein bisschen länger fahren.
Ja. Wenn man ein bisschen guckt, was der richtige Spieltag ist, kannst du da an einem Wochenende 3-4 Spiele gucken. Stade Metropolitain natürlich auch noch vor Ort. Oder natürlich verbindest es mit Fußball und Basketball, auch immer eine Option. Ne? Fußball ja dann demnächst zweitklassig, aber die beiden oder Männer- und Frauenbasketball sind die französischen Rekordmeister, also auch das ein sehr gutes Niveau. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man ein Rugby-Wochenende draus machen will, kann man super 3-4 Spiele an einem Wochenende mitnehmen. Wo es man nur ein bisschen plant, dass man ein richtiges Wochenende erwischt.
Ja, Donnerstag, Samstag, Sonntag, aber, ne? Donnerstag Pro de Deux, Samstag Top 14 ja. Und am Sonntag dann zur National.
Donnerstag fährst du nach Oyonnax zum Topspiel mit ja. Pro de Deux. Am Freitagabend fährst du nach Bourgoin zum Drittligaspiel. Kannst viel machen. Oder Bourg-en-Bresse. Ich bin ja beide freitags. Viele Möglichkeiten. Also wäre jetzt so meine Empfehlung, das kann man mal machen. Ne? Vielleicht ist es auch noch nicht zu spät, das auf die Wunschliste für Weihnachten zu setzen. aber ja, Toulon, Bayonne, schon mal ein bisschen angeteasert. Eine Fanfreundschaft zwischen den beiden wichtigsten Fanclubs der beiden Vereine. Auch dieses Mal wieder mit einer gemeinsamen Choreo und einer gemeinsamen Sitzordnung. Am Ende ein eindeutiges Ergebnis, 39-19. Nicht allzu viele Worte drüber.
Naja, verlieren. Das Sportliche nicht, aber was mich interessieren würde, was die beiden Vereine denn verbindet, dass es zu einer Fanfreundschaft gekommen ist.
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das hat in dem Fall gar nicht kulturell so viel zu tun, aber es gibt im französischen Rugby ja nicht so viele Ultragruppierungen. Es ist ja nicht wie im Fußball. Du hast Montauban hat eine Ultragruppierung.
Perpignan.
Perpignan hat tatsächlich sowas wie eine Ultraszene. Ansonsten ist die Fankultur im Rugby ja doch sehr anders als im Fußball. Aber es gibt so ein paar Vereine und die Fils de Bessagne von Toulon, benannt nach der Kneipe auf der anderen Seite des Stadions, und die BOC aus Bayonne ticken da anscheinend sehr, sehr ähnlich und haben da eine recht innige Fanfreundschaft aufgebaut. Es ist jetzt nicht so wie mit Toulon und Perpignan oder so, wo es zwischen Provence und Katalan einfach eine gemeinsame Historie gibt. Das ist es nicht. Ich glaube, das hat einfach auf menschlicher Ebene gefunkt.
So simpel ist es manchmal, ne?
Ja.
So einfach.
Ich finde es super spannend. Auch, man sieht ja im Rugby dann doch nicht. Also jetzt mal bei manchen Vereinen, Brief zum Beispiel, sind ja die Könige der Choreos. Ansonsten hat man ja nicht so viele Vereine, die regelmäßig Clermont haben. Auch immer mal wieder welche, aber auch seit ein paar Jahren immer weniger. Weil es gibt nicht so viele Choreos und ich finde es dann schön, wenn es dann so ist wie in Toulon und Bayonne, wo man wirklich was gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Und ist nicht mega spektakulär, aber ist nett.
Vielleicht mal noch eine Frage zur Fankultur im Rugby. Gibt es einen Grund, weshalb es kaum Pyroshows gibt? Es gibt ja im Fußball manchmal so verrückte Pyroshows und daran anschließend, ist das überhaupt, also ist das verboten, Pyro im Rugby? Ja. Oder? Okay, also ist aber auch offiziell verboten. Ja, okay.
Also Perpignan hat letztes Jahr für die Pyroaktivitäten der Fans 70.000 Euro bezahlt.
Teurer Spaß.
Das ist verboten, ja.
Ja.
Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass es einfach dieser Punkt, es gibt keine Ultrakultur in dem Sinne.
Mhm.
Ja, du hast deine Fanclubs und du hast aktive Fanclubs und die beschäftigen sich mit Trommeln und allem drum und dran, aber du hast eben halt nicht so dieses, ist ein bisschen gediegener, ein bisschen spießbürgerlicher, weil du ja natürlich auch so einen Ort wie Castro oder so, ja, du hast aktive Fans und die machen auch Stimmung, wenn auch nicht so viel wie andere Vereine, aber du hast halt am Ende sind es mittelalte Leute aus einer französischen Kleinstadt. Ist halt am Ende einfach ein bisschen gediegener.
Ja.
Also Pyroshows sind halt, ja, hat sich irgendwie nicht so etabliert. Was ich persönlich auch gar nicht so verkehrt finde. Ich bin davon, ich weiß, damit mache ich mich immer unbeliebt, aber ich bin davon kein allzu großer Fan. Finde ich visuell nicht ansprechend.
Du bist eher der Tennisball-Typ, ne? Schmeißt dann Tennisbälle aufs Feld, weißt du?
Kann ich mehr abgewinnen, tatsächlich.
Okay.
Ich denke halt auch, du bist an vielen Stellen schon martialisch genug. Und du hast im Rugby auch einfach nicht so eine feindselige Fankultur. Also selbst so ein Stadion wie Toulon, was ja durchaus als sehr feindselige Atmosphäre wahrgenommen wird, ist aber auch nur feindselig gegenüber dem gegnerischen Team. Nicht den Auswärtsfans.
Stimmt, das muss man halt wirklich sagen, dass es wie so Szenen wie in Belgrad diese Woche, Stuttgart-Fans da ja übelst verprügelt worden, im Rugby eigentlich überhaupt nicht gibt. Egal, wo man hingeht, ja. Also es ist auch noch nie passiert, also es ist mir auch noch nie irgendwie im Gedächtnis geblieben, dass es mal so eine Ausschreitung gegeben hätte. Ne? Zwischen also Fans oder sowas.
Ich hab auch schon beim Derby nach Bonne-Bézier, was ja nun wirklich ein sehr, sehr hitziges und historisches Derby ist, habe ich auch schon im Bézier-Block gesessen.
Ja. Weil's mit einem orangen Trikot.
Natürlich, und Fahne und gejubelt bei jedem Punkt. Aber es gab keine anderen Plätze, also habe ich mir das Ticket geholt und es war überhaupt kein Problem. Es war natürlich irgendwie so eine Rivalität und auf dem Feld gab es irgendwie mit dem Spiel 3 rote Karten oder so. Aber es war letzten Endes überhaupt kein Problem, weil letzten Endes man ist da, um das Spiel zu sehen. Natürlich will man, dass das eigene Team gewinnt, aber auf den Rängen war das bis jetzt wirklich nie ein Problem. Überhaupt nicht.
Deswegen, ja, Rugby, unser Sport, wieder ein Grund mehr.
Dass die Fans von Perpignan am Wochenende gedacht haben, das weiß ich nicht. Man hat ja prinzipiell durchaus positive Erinnerungen an das Ernest Vallon, da ja zweimal Zweitligameister geworden. Das vorletzte Mal gegen Grenoble Haus hoch gewonnen. Dann direkt wieder abgestiegen und dann in Montpellier Meister geworden. Aber ja, im Prinzip positive Erinnerungen, aber 41-9, das ist sicherlich kein Spiel, das sie lange in Erinnerung behalten werden. Genauso wenig wie das Derby Paris-Racing. Wobei ich sagen muss, dass das nicht nur im Ergebnis lag, 40-24. Ja, Sonntagabend, 21 Uhr, ist keine fanfreundliche Zeit. Super fürs TV-Publikum, keine fanfreundliche Zeit fürs Stadion und es war auch für ein Derby verdammt leer. Also wie viele Menschen waren da? 14.500 oder so. Das ist sicherlich nicht zwangsläufig eine schlechte Zahl.
Aber an einem kalten Sonntagabend, ne, muss man immer betonen, es ist kalt, es ist in Paris, du musst nach dem Spiel nochmal eine Stunde nach Hause fahren mit den Öffis. Ja, außer man wohnt jetzt im 16., aber das ist jetzt auch nicht so, wo es die billigsten Wohnungen gibt. Dementsprechend kommen einige Dinge zusammen, die einfach dagegen spielen, dass da die Hütte voll ist. Ne?
Du, ich kann auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn ich überlege, also ich meine, ich spuck große Töne, aber ich wäre selber auch nicht hingefahren. Mehr auch sage, ich muss am Montag früh aufstehen und wenn ich erst um Mitternacht zu Hause bin, dann schlafe ich um 1 und ich muss um was 6.30 Uhr oder was aufstehen. Nee, natürlich nicht.
Ja.
Man, eigentlich kann man niemandem Vorwurf machen, aber umso enttäuschender, dass so ein Spiel auf den Sonntagabend stattfindet. Musste Toulon Bayonne wirklich auf den Samstag um die beste Zeit stattfinden? Bin ich persönlich ja nicht.
Aber auf dich hört ja keiner, ne? Leider. Leider, leider, leider.
Nee, sollten die Leute mal öfter tun, ne? Aber leider nicht. Kommen wir noch zu den Frauen und vielleicht mit den semi-positiven Nachrichten ganz am Anfang. Start 15 Debüt für zumindest eine der beiden deutschen Nationalspielerinnen, Sophie Feller, hat das erste Mal von Anfang an auf dem Feld gestanden für Lille. all positiv, deswegen war das Endergebnis 3-24 für Blagnacqua.
Trotzdem herzlichen Glückwunsch natürlich.
Ja, absolut herzlichen Glückwunsch und natürlich auch, ich freue mich jetzt so ein kleines bisschen für Blagnacqua. In der ersten Liga nur eine einzige Spielerin aus Narbonne und die spielt für Blagnacqua. Von daher da so ein bisschen positiv in diese Richtung. Blagnacqua ist sicherlich auch sehr, sehr ersatzgeschwächt aktuell. Denen fehlen, die haben einige 7er Nationalspielerinnen im Kader, die sind ja natürlich alle gerade in Dubai. Aber ja. Überraschend war eigentlich kein Ergebnis des Wochenendes. 14-24 Rennes Montpellier, da vielleicht die, wo bei 7er Nationalspielerinnen sind. Anne-Cécile Ciofani hat wieder für Rennes unterschrieben. Wird also dort einige Spiele diese Saison absolvieren. Wie viele, mal schauen. Ansonsten Romagna 24-15 gegen Lyon. Also ein sehr erfolgreiches gelb-blaues Wochenende gegen Lyon. Toulouse 44-15 gegen Bobigny und Bordeaux hat 40-10 gegen Grenoble gewonnen. Vielleicht an der Seite oder an der Stelle nur einmal nochmal ein bisschen Enttäuschung, wie schlecht Grenoble diese Saison ist. Muss ich sagen, eigentlich hat man sie ja durchaus als sicherlich nicht Titelfavoriten gesehen, aber dass sie jetzt aktuell tatsächlich so schlecht dastehen, also 3 Siege, 3 Niederlagen, hat man mehr erwartet. Ansonsten Rennen auf dem Abstiegsplatz mit einem Punkt, davor Lille, die ja zumindest einmal schon gewonnen haben, Montpellier auch im Aufholmodus und ganz vorne Bordeaux und Blagnac. Bordeaux mit 6 Siegen aus 6 Spielen und Blagnac mit 5 Siegen aus 6 Spielen. Läuft es da auf ein Spiel des Finals von vor 2 Jahren hinaus. Ansonsten bauen wir noch einmal kurz vielleicht rein aus meiner persönlichen Neugier, wie es in Carcassonne steht. Dort ist noch kein neuer Trainer verkündet worden.
15-15 steht's.
Das ist natürlich ein bisschen genau eine rote und eine gelbe Karte, wenn ich das richtig sehe. 1 Minute ist noch zu spielen. Ich bin gespannt. Jetzt wird es hier nochmal spannend. Blöder Fehler von Narbonne direkt, wenn man zuschaltet, direkt ins Ausgekickt, damit vor der eigenen 22 wieder ein Einwurf für Carcassonne. Vor dem Spiel hieß es, dass nur noch rund 500 oder eine Woche vor dem Spiel ist es nur 500 Tickets verfügbar. Wenn ich jetzt so in die Ränge gucke, sehe ich noch das ein oder die ein oder andere gelbe Schale. Sitzschale ein bisschen enttäuschend. Ja, sei es drum. Narbonne wird das Spiel schon noch gewinnen.
Ich glaube, ja, Carcassonne wird es gewinnen. Die Auflösung bekommt ihr dann in der nächsten Folge. Ich glaube, wir beide werden jetzt noch das Spiel zu Ende gucken. Ihr müsst euch aber noch gedulden, bis wir dann genauer darauf eingehen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt den letzten Bundesligaspieltag in Deutschland. Genießt vielleicht auch die Top 14, die Pro de Deux, die wieder gespielt hat. Und dann freue ich mich darauf, euch wieder in der nächsten Woche zu sehen, oder? Marc, hast du noch was zu sagen?
Ja, in jedem Fall. Nein, wenn ihr Fragen, Infos, Anregungen habt, entweder auf Instagram unter Bleu Blanc Rugby Pod oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.de. Wird auch in den nächsten Wochen knackig werden mit dem Antworten, aber wir lesen es und besprechen es im Podcast und der Rest kommt schriftlich ein bisschen später, wahrscheinlich erst zur Weihnachtszeit, wenn wir ehrlich sind. Es werden ein paar knackige Wochen, aber wir freuen uns in jedem Fall darauf, dass wir diese Wochen mit Rugby versüßen können und ja, bis dahin, schönen ersten Advent.
Macht's gut.
Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.